Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 78 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute André Pittelkau zu Gast. André ist Musiker und er hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, weil er das Thema Verhandlungen bei Verträgen gerne mal auf die Podcast-Agenda bringen wollte. Und wir haben dann uns ein bisschen ausgetauscht und haben dann auch mal miteinander gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein super spannendes Thema. Lass uns doch ein Podcast-Interview dazu machen. Ja, und darum geht es in der heutigen Folge, knapp 75 Minuten, nicht nur darüber, sondern eben auch darüber, warum es nicht so gut ist, wenn man alles herunterhandelt. Das kommt dann gegen Ende des Interviews auch nochmal, weil das ja auch eine Frage ist, mit der man sich beschäftigen muss. Ja, und hat mir eine Menge Spaß gemacht, das Interview. Ja, diese Folge wird dir präsentiert von Lupus Electronics, dem führenden deutschen Markenhersteller für innovative und leicht bedienbare Sicherheitstechnik. Die Angebotspalette reicht von der hochwertigen Videoüberwachung über die prämierte Alarmanlage XT3 bis hin zur vernetzten Smart Home Lösung. Und das alles zu attraktiven Preisen. Steuere dein Zuhause bequem über eine App. Egal, ob du die Profile deiner Heizkörperthermostate per Knopfdruck wechselst, den Rauchmelder testest, die Rollläden herunterfährst oder dein Zuhause per Videoüberwachung prüfst. Neuerdings sind alle Geräte auch kompatibel mit Amazon Echo. So kannst du die Systeme auch mit deiner Stimme steuern. Bei Lupus setzt du dabei nicht auf einzelne Insellösungen, sondern auf ein professionelles Security-System, an das du auch das spezielle Smart-Home-Zubehör integrieren kannst. Im Praxistest schneiden die Produkte Designed in Germany immer sehr gut ab. In Zeiten steigender Einbruchszahlen gibt dir ein gutes Sicherheitssystem ein besseres Gefühl. Alles weitere erfährst du unter www.lupus-electronics.de. Dort kannst du dir auch Online-Demos von unterschiedlichen Produkten anschauen oder den Kaufberater nach den passenden Produkten für dich fragen. Schau doch mal vorbei. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Ich habe heute André Pittelkau zu Gast und freue mich sehr, dass dieses Interview zustande gekommen ist, denn André hat mir vor einiger Zeit eine E-Mail geschrieben und da ging es dann darum, dass in meinem Podcast noch nicht darauf hingewiesen wurde, dass man auch durch Verhandlungsgeschick viel Geld sparen kann. Und dann haben wir so ein bisschen darüber diskutiert und haben dann festgestellt, ja, eigentlich wäre das ja das perfekte Interview für meinen Podcast, einfach um darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Ja, und ich freue mich, dass du heute da bist, André. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast.
Ja, hallo und danke schön, dass ich hier sein darf. Ist mir eine große Ehre.
Ja, du bist ja auch fleißiger Hörer, hast du mir geschrieben.
Definitiv. Also sowohl bei deinem Finanzrocker-Podcast als auch beim Finanzvisier rockt mit dem Kollegen. Genau.
Ja. Ja, da haben wir ja eben auch schon ein bisschen fachgesimpelt über genau. Bestimmte Aspekte. Aber vielleicht magst du dich kurz nochmal in eigenen Worten vorstellen.
Ja, gerne. Also ich bin der André Pittelkau, genau. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet und bin im ersten Bildungsweg Musiker, studierter Musiker auf Lehramt mit den Instrumenten Schlagzeug und Klavier. Und jetzt aktuell studiere ich noch neben der Arbeit ein Studium des Unternehmensmanagements, nennt man das, an der FOM in Essen. Mhm. Und arbeite freiberuflich in vielen sozialen Musikprojekten und leite Chöre, leite Orchester und leite Bands mit geflüchteten Menschen und ein buntes Potpourri aus verschiedenen musikalischen Aktivitäten.
Das klingt sehr spannend. Und du bist Rocker. Wahrscheinlich hast du dich deswegen dann auch so wohl gefühlt beim Finanzrocker-Podcast, ne?
Definitiv. Also ich bin komplett Rock und Punk sozialisiert. Also ich komme da definitiv, also ich bin ein bisschen spät nach dem Punk, also nach der Kernphase des Punks eingestiegen, eher in so eine Richtung Emo-Punk. Mhm. Hab dann meine erste Band so mit 12 gehabt aus dem Bereich Emo-Hardcore und hab dann diese klassische Punk-Sozialisation eigentlich dann nachgeholt, also beziehungsweise hab dann also die richtigen Klassiker an Punkbands dann nachgeholt und hab mich immer halt mit Rock und Metal etc. Gerne beschäftigt.
Hm. Spannend finde ich, dass du studierter Musiker bist. Ich glaube, du spielst Keyboard und Drums und noch was darüber hinaus?
Ja, also ich würde sagen, das klassische Bandinstrumentarium decke ich da ganz gut ab. Also Schlagzeug ist da, wie gesagt, mein absolutes Steckenpferd. Mhm. Das habe ich mit 6 Jahren angefangen. Dann kam irgendwann so mit 13 die Gitarre dazu und dann kam etwas später mit 15, 16 das Klavier hinzu und ja, das Bass lernt man ja immer irgendwie. ist ja dann der alte Spruch, jeder Gitarrist kann am Bass spielen, aber nicht jeder Bassist kann Gitarre spielen. Ist auch wahr ein Stück weit. Sorry an alle Bassisten. Und ich bin ja selbst Bassist in einer Punkband.
Sehr spannend. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Spannend finde ich das nur, dass man als Punkmusiker und Rockmusiker dann tatsächlich dann auch Musik studiert hat und dann auch gerade das dann klassisch lehrt und nicht nur diese Rockschiene, wie ich sie ja auch in meinen Mixtapes schon einige Male vorgestellt habe.
Ja, also das war auch dann teilweise an der Hochschule dann ein bisschen Kulturschock einfach. Also gerade halt Gehörbildung und Musiktheorie, das sind Dinge, die habe ich mir im Verhältnis zu einem Geiger oder einem klassischen Pianist habe ich mir das verhältnismäßig spät drauf geschafft. Und dann als Schlagzeuger hat man wenn man nicht gerade schon relativ früh sich da sein Gehör trainiert, hat man als Schlagzeuger immer, gerade mal bei Gehörbildung und so, immer ein bisschen Schwierigkeiten, da richtig aufzuholen. Also die Geiger sind da absolut ganz weit oben mit Gehörbildung.
Mhm. Ja, bevor die Leute jetzt sagen, ach, schon wieder diese Musik, das ist ja kein Mixtape, sondern das ist jetzt eine normale Finanzrocker-Folge. Lass uns mal zum Thema übergehen. Genau. Du hast mir ja geschrieben, dass es zum Geldsparen wichtig ist, über ein rhetorisches und auch über ein Verhandlungsgeschick zu verfügen. Warum ist das so?
Ja, also erstens muss man vielleicht diesen Begriff da nochmal klären. Mhm. Für mich gehört beides zusammen. Also gerade dieses Geldsparen auf der einen Seite und kontinuierlich verhandeln. Und damit meine ich vor allen Dingen das Stichwort die wiederkehrenden Zahlungen, die man monatlich hat. Mhm. Und die Überschrift ist eigentlich Geld auf der einen Seite sparen, wo man es nicht so gerne ausgibt. Das heißt, die Stromrechnung, Internet, Mobilfunk, alle wiederkehrenden Zahlungen, damit man das Geld, was man dann möglicherweise spart, wiederum an anderen Stellen ausgeben kann, wofür man es gerne ausgibt oder halt anlegt. Das habe ich bei mir privat festgestellt, dass man da, sage ich mal, es oft auch mal gerne vergisst, immer wieder im Alltag, also da die richtigen Prioritäten zu setzen. Mhm. Und ja, ich musste mich da auch immer wieder dran erinnern und habe dann so kontinuierlich in jedem Bereich, sage ich mal, versucht nachzubessern. Vor allen Dingen halt bei diesen wiederkehrenden Zahlungen, die monatlich kommen, weil da genießt man dann den so schön genannten Compound-Effekt, der dann das rentiert sich über, also diese einmalige Investition einmal da zu verhandeln, wie, das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ansprechen. Mhm. Diese einmalige, das Telefonat oder dieses, Gedanken darüber machen, zahlt sich halt wirklich dauerhaft aus über die Länge des Vertrags. Und das ist halt eine gute Investition.
Mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wo du das denn schon erfolgreich eingesetzt hast. Ja. Ich gehe mal davon aus, das war jetzt nicht nur einmalig, sondern das hast du jetzt wiederkehrend immer mal wieder probiert und hast dann auch eine Menge rausholen können.
Genau, also mein absolutes Steckenpferd ist Mobilfunkverträge. Mhm. Da habe ich also wirklich kontinuierlich im Laufe der Jahre immer wieder dazugelernt und habe, also über die Zahlen werden wir wahrscheinlich auch gleich noch reden, aber habe ich jetzt meine absolute Höchstsumme erreicht, die ich quasi einspare monatlich, habe ich meinen Rekord gebrochen. Dann beim Strom kann man es gut machen, bei der Autoversicherung, also bei der Autoversicherung ist natürlich schwierig, direkt zu verhandeln, aber man kann definitiv was an Preis machen. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich hatte die sehr lange wirklich salopp gesagt, schleifen lassen, einfach so mitgenommen wie der Tarif war, bis ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, hör mal, du hast jetzt wirklich schon lange nicht mehr den Tarif gecheckt und da war dann echt so ein Moment, wo ich mit einem Telefonat auch wieder echt guten Erfolg gezielt habe, ein 5-Minuten-Telefonat. Ja, und dann halt, gut, ich habe auch schon Leute gehört, die haben ihre Miete verhandelt, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Das wäre mir auch ein bisschen zu, also keine Ahnung, ist jetzt mir persönlich ein bisschen zu heikel, ich fühle mich wohl und zahle einen guten Preis und deswegen, dann sollte man lieber nicht verhandeln. Und natürlich dann bei diesen Netflix, Audible, Spotify, das sind natürlich auch Dinge, da kannst du nicht direkt face-to-face mit einer Person verhandeln im Zweifelsfall, aber du kannst auf jeden Fall günstigere Konditionen immer wieder erlangen halt und das immer auch vollkommen auf rechtmäßigen Wege, also ohne irgendwie Schummelei oder so, genau.
Mhm. Und magst du vielleicht mal erzählen, wie viel du ungefähr im Monat jetzt sparst durch diese Verhandlung?
Ja, das ist Ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Also wie gesagt, beim Mobilfunkvertrag, ich nenne jetzt mal keine Anbieter oder so, aber da habe ich jetzt kürzlich, hätte ich einen Vertrag gehabt, der hätte mich 40 Euro im Monat gekostet. Und ich bin da jetzt aber auch schon echt sehr lange Kunde bei dem Mobilfunkanbieter. Und das ist immer, kann man schon mal vorweg sagen, das ist immer ein ganz großer Faktor bei Mobilfunkverträgen. Und gerade auch bei der Verhandlung ist ein Riesenfaktor Zeit auf jeden Fall. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, also tatsächlich statt 40 Euro im Monat zahle ich da 27,50 Euro weniger, also 12,50 Euro im Monat. Das ist tatsächlich dann so, wie gesagt, mein größter Erfolg. Also es rechnet sich sehr. Dann habe ich halt, gut, Audible für 5 Euro, das ist deswegen, weil ich, wenn man halt nach einem Monat kündigt, dann wird dann nochmal angeboten, für 5 Euro weiterzumachen. Das ist für 3 Monate. Das ist aktuell, habe ich jetzt wieder eine Phase, für 5 Euro nur zahle. Bei Spotify 5 Euro als Student. Dann habe ich über SwitchUp die Seite, den Stromanbieter jetzt kürzlich gewechselt. Und das ist ja gerade so, Stromanbieter, die haben ja dieses tolle System mit Wechselprämien und mit Bonussen. Und gleichzeitig haben die aber keine langen Vertragsbindungen. Das ist eine super Kombination, um da zu profitieren. Und ich habe dann da völlig problemlos gewechselt und habe durch diese Prämie und so da auch nochmal jetzt fürs Jahr 147 Euro gespart.
147 Euro?
Ja, fürs Jahr, genau. Also durch diese Prämie halt. Ne? Ja. Schon mal echt super. Ja, und dann, wie gesagt, vorhin gesagt, die Autoversicherung, da hatte ich jetzt echt, habe ich jetzt lange Zeit schleifen lassen und habe dann den Tarif gewechselt und dann noch zusätzlich auf eine Einmalzahlung auf Anfang des Jahres umgestellt. Und das hat mir auch nochmal richtig was eingebracht. Und auf dem Weg habe ich echt nochmal 150 Euro fürs ganze Jahr halt gespart. Ne? Also das hat echt richtig, richtig was gebracht. Und ich habe dann mal alles zusammengerechnet und komme dann halt echt für dieses Jahr auf 774 Euro da. Das ist natürlich erste Ansage. Ja, und das waren alles halt keine Teufelstricks irgendwie. Das war wirklich, ja, Gedanken gemacht und einfach mal telefoniert und einfach mal nachgefragt und dann halt auch richtig formuliert. Das sind wir ja auch schon. Werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich.
Ja, das heißt, du rufst da an und sagst, ja, hier ist der André und ich würde gern weniger zahlen, oder was ist der Trigger da?
Also jetzt sind wir, wie gesagt, auch schon ein bisschen so voll drin in dem Verhandlungsding, aber ich habe mir überlegt, dass gerade beim Mobilfunkvertrag kann man da ein paar Sachen echt falsch machen und mit ein paar Formulierungen auch viel richtig. Und wie gesagt, da muss man im Hinterkopf behalten, dass es die Länge natürlich ein Faktor ist, wie lange man dann schon Kunde ist. Und man darf auch im Zweifelsfall echt keine Angst davor haben, dass der Vertrag dann tatsächlich gekündigt wird. Also man muss da schon ein bisschen in die Vollen gehen. Und dann gibt es eigentlich eine Standardformulierung, die ich immer verwende, die geht nach dem Motto, ja, schönen guten Tag. Und dann geht es da natürlich immer um das Thema Vertragsverlängerung. Ja, warum wollen Sie entkündigen? Und das ist eigentlich immer die Sache, dass man sagt, ja, die Zeiten bei mir sind gerade ein bisschen schwieriger finanziell und ich habe ehrlich gesagt auch andere, ja, das ist ja der Klassiker, andere Anbieter, die natürlich ein bisschen einen guten Kurs machen. Und die 40, wenn wir mal ehrlich sind, 24 Monate Vertragslaufzeit ist nach meinem Ermessen noch nicht mehr zeitgemäß, diese dauerhafte Bindung. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach zu teuer für die Leistung. Und ja, und dann kommt halt die Abschlussformulierung, ist natürlich auch wichtig, was können Sie mir da anbieten? In dem Stil halt eine offene Frage. Weil, stelle ich auch immer ganz oft fest, habe ich bei mir früher auch festgestellt, wenn man damit endet, da kann man nicht zufällig noch was mitmachen, oder? Mit so einer Formulierung macht man es halt dem Gegenüber sehr leicht, Nein zu sagen. Weil da ist ja schon, in der Formulierung ist ja schon, da kann man nicht zufällig noch was machen, ist schon das Nein impliziert. Und man muss es dem Gegenüber halt, jetzt klingt schon ein bisschen kämpferisch, aber so kämpferisch sollte eigentlich gar nicht gemeint sein. Ja. Aber man muss es dem Gegenüber so schwer wie möglich machen, direkt Nein zu sagen. Und deswegen auch sagen, was können Sie denn anbieten? Ganz wichtig, also wie gesagt, wir sind ja schon da im Detail, aber ist ja auch vollkommen okay. Auch beim Eröffnen habe ich auch immer gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, schönen guten Tag. Jetzt müssen Sie mir leider nochmal Ihren Namen sagen, weil den habe ich jetzt leider in der Begrüßung nicht verstanden. Ah, Frau Müller, schön, das ist ja schön, dass Sie da sind. Einfach, in der Regel versteht man den Namen nie beim ersten Mal. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so, wenn da ein Service-Mitarbeiter am Telefon ist. Also ich verstehe den nie beim ersten Mal. Und da nochmal nachzufragen, sich den Namen geben zu lassen, das hat schon ein bisschen eine Verbindlichkeit und auch eine persönliche Ebene einfach, die dann aufgemacht wird. Ich habe dazu auch mal ein Zitat rausgezogen von Dale Carnegie aus seinem Buch How to Win Friends and Influence People. Das Zitat geht: Remember that the person name is to that person the sweetest and most important sound in any language. Also der Name ist der schönste Klang in jeder Sprache. Und das ist tatsächlich so. Also da freut man sich, wenn man mit Namen angesprochen wird. Wie gesagt, die persönliche Ebene. Und wichtig ist auch, genau, also nicht sofort halt mit der Forderung anfangen, sondern halt wirklich auch mal sagen.
Wie ist das Wetter oder wie?
Oder zumindest, also
der beste Wetter. Smalltalk.
Smalltalk kann auch sein, aber es kann ja ruhig schon Smalltalk sein, der ein bisschen mit der Materie zu tun hat. Ja. Also zum Beispiel, ich sehe in meinem Vertrag, dass ich jetzt seit siebeneinhalb Jahren bei Ihnen Kunde bin und die mit der Kundennummer XYZ, können Sie das soweit bestätigen? Ja, tipp, und dann, das sehe ich hier auch. Ja, schön, danke schön. Und dann kann es ein bisschen losgehen. Also, dass man so ein bisschen da nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt einfach. Mhm. Ja, und dann, also ich hatte ja so ein paar von diesen Faustregeln nochmal so aufgestellt. Ich finde, ganz wichtig ist auch bei dem, wenn man dann mitten in der Verhandlung ist, was man ganz oft auch vergisst, oder also ich vergiss es jedes Mal, ist, dass weniger reden und mehr zuhören. Und da habe ich auch ein schönes Zitat von George Horace Lorimer von seinem Buch Letters from a Self-Made Merchant to His Son. So ein sehr schönes Buch, kann ich den Link auch mal in die Shownotes packen. Der sagt zu seinem Sohn: Have something to say, say it, stop talking. Und das vergisst man ja oft. Also man sein Anliegen formulieren und dann erstmal abwarten. Ich hatte kürzlich so ein Interview mit einem italienischen Autoverkäufer, der im Zuge meiner, ich habe so eine Hausarbeit geschrieben über Verhandlungsführung auch. Ja. Und da habe ich über die Erfolgsfaktoren beim Autoverkauf irgendwie geschrieben, fand ich auch sehr spannend. Mhm. Der hat diesen schönen Spruch gesagt: Wer zuerst spricht, hat verloren.
Okay.
Ja, also dieses, weil ist ja klar, irgendwie in dem Moment, wo du halt über deine Form, also wenn du dein Anliegen formulierst und darüber hinaus noch irgendwie so ein bisschen ins Geschwafel abfällst, dann gibst du natürlich der anderen Seite auch viel mehr Zeit, ihre eigene Position zu überdenken und da nochmal irgendwie Argumente zu finden. Und das, was du nicht sagst, ist dann halt Zeit, ein Faktor, der wichtig ist da, genau. Mhm. Ja, also ich habe dann zum Beispiel die andere wichtige Sache ist definitiv auch, ich habe es einfach mal jetzt hier weitere Faustregel genannt, wirklich vor allen Dingen halt gut vorbereitet in die Verhandlung gehen. Also da sind wir jetzt völlig unabhängig, welche Verhandlung, also wirklich völlig unabhängig, ob es jetzt der Mobilfunkvertrag ist oder irgendwas. Ich habe es letztens auch noch gehabt, auch wieder mit der Autoversicherung. Und dann, wenn man allein schon seine Kundennummer nicht parat hat oder so, dann schafft man schon irgendwie eine schlechte Basis. Also ich finde halt immer, es ist total wichtig, wirklich alle Zahlen und Daten, die in dem Kontext wichtig sind, wirklich penibel auch parat zu haben. Mhm. Seine Kundennummer wissen, das klingt ja überall, klingt total offensichtlich, aber das passiert mir selbst manchmal noch, dass ich das dann nicht habe irgendwie. Wissen, seit wann man da Kunde ist, wissen, wie ist der aktuelle eigene Tarif, jetzt speziell im Handyvertrag. Und umso besser ist natürlich, wenn man irgendwie vorherige Anrufe mit anderen Mitarbeitern dokumentiert hat. Also, und da würde ich auch nicht lügen, natürlich. Das ist einfach, da würde ich wirklich ehrlich sein. Also, wenn man es nicht gemacht hat, dann auch nicht lügen. Wenn man es gemacht hat, umso besser. Einfach sagen: Ja, schönen guten Tag. Am 5.4. hatte ich bereits mit Frau Müller aus ihrem Unternehmen über diesen Sachverhalt gesprochen und würde jetzt gerne mal drauf zurückkommen. Das hat auch nochmal direkt eine andere professionelle Ebene und schafft. Ja, also
ich habe Vertrauen eigentlich.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Das denke ich auch.
Weil dann bist du gut vorbereitet. Ich meine, das ist ja bei allem, was du machst, ob das nun das Bewerbungsgespräch ist, ob das ein Kundentermin ist, wenn du da völlig unvorbereitet loslegst, dann wird das auch nichts. Sondern
definitiv.
Du musst dann schon schauen, dass du gleich souverän auftrittst. Da gehört eben die Nummer dann mit dazu und eben auch das, was du möchtest. Das kann man ja auch vorformulieren.
Definitiv.
Ja.
Ja, also auch gerade halt das mit dem, ja, das man, was man möchte, das sollte man auch für sich vorher ganz klar wissen. Also, ich sag mal, im Zweifelsfall, klar, jetzt, das wird natürlich massiv komplexer, wenn es jetzt um Bewerbungsgespräche oder Gehaltsgespräche etc. geht, dann wird es natürlich viel komplexer als bei einem Mobilfunkvertrag. Mhm. Beim Mobilfunkvertrag ist bei mir zumindest immer der Ansatz halt, so wenig wie möglich zu bezahlen. Und da habe ich halt keine konkrete Summe im Kopf. So. Und das ist natürlich anders dann, wie gesagt, jetzt bei den härteren Nummern.
Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt seit Jahren so eine Aldi-Tor-Karte, die fülle ich dann immer online aus und so zahle ich halt jeden Monat maximal 15 Euro oder 16 Euro sind es, glaube ich. Also ich muss dann immer ein bisschen Volumen nachkaufen, aber das sind 16 Euro und die zahle ich jetzt auch, seitdem ich meinen Job gewechselt habe. Und da kann man nichts zu sagen. Ich bin auch zufrieden mit dem Netz und der Qualität. Und also für 16 Euro, jeder, der 40 Euro zahlt, der hat es wahrscheinlich auch wegen des Handys gemacht oder wegen des Smartphones, ne?
Ja, beziehungsweise jetzt in meinem Fall war noch nicht mal ein Handy dabei für 40 Euro. Ja, also das ist dann schon echt teuer einfach.
Und das ist richtig teuer.
Ja, also auch noch nicht mal massiv Internet und so. Also es war schon teuer. Und ich hätte es natürlich auch nicht gemacht, wenn ich halt nicht diesen massiven Rabatt da bekommen hätte. Und da muss man auch einfach sagen, da verhandle ich dann auch nicht mehr weiter. Dann habe ich halt gesagt, Leute, also mit dem Angebot, dann bin ich sofort wieder dabei, ist ja klar. Mhm. Und die Sache ist halt auch, ich wollte halt wirklich kündigen. Also ich hatte wirklich vor zu kündigen. Also das war in dem Fall tatsächlich auch, dann hat man gemerkt. Genau.
Ja, dann kannst du auch ganz anders auftreten. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, bei meinem alten Arbeitgeber war das so, da hatten nahezu alle Mitarbeiter dann einen Handytarif. Also die hatten da so ein Kontingent von, was weiß ich, 40, 50 Handyverträgen. Und da ging es dann auch darum, dass sie nicht mehr so viel zahlen wollten. Und die sind da ganz einfach runtergegangen. Ich meine, die sind ja auch abhängig von diesen 40 Verträgen. Das ist ja dann schon eine große Summe, die dann wegbricht. Aber auch auf kleiner Ebene, also für den normalen Kunden wie bei uns jetzt, da ist es eben auch, damit geht's ja los. Und wenn der dann schlechte Werbung macht bei seinen Kumpels, bei seinen Kollegen, was für ein Saftladen das ist, dann hat das natürlich auch eine Stärkewirkung.
Definitiv. Und gerade halt, gerade dieses Word of Mouth, es gibt ja auch Statistiken, dass man halt eher von einem schlechten Erlebnis weitererzählt als von einem guten. Und das wissen die wahrscheinlich auch ganz gut. Und dazu kommt auch noch, dass Bestandskunden, wenn da jetzt ein erfahrener Vertriebler von einem Mobilfunk unter den Hörern ist, dann möge er mich korrigieren. Aber zumindest ist das meine Erfahrung, dass Bestandskunden ja immer auch günstiger sind als neu anzuwerbende Kunden. Ja. Also das heißt, man hat natürlich viel mehr Werbungskosten, man hat diese Vertragsgespräche, man hat viel mehr formalen Aufwand. Deswegen ist zumindest auch meine Theorie, die sich immer wieder bestätigt hat, dass es den sehr daran gelegen ist, Bestandskunden auch zu wahren und nicht mir nichts, dir nichts gehen zu lassen halt. Und das ist immer eine gute Position, auch als Einzelkunde.
Ja, ist auch wichtig. Ich merke das zum Beispiel auch hier bei meinem Telefonanbieter zu Hause, also Telefon- und Internetanbieter. Da haben wir auch des Öfteren immer Probleme, weil die Leitung immer hakt. Und dann kann man da eben auch anrufen und dann nochmal einen Freimonat oder sowas rausholen. Da sind die dann auch relativ kulant.
Ja.
Man muss eben nur mal anrufen und dann nachfragen.
Richtig. Und das ist halt genau das, sage ich mal, wenn das so als Message rauskommt, dann ist das schon ein großer Gewinn. Also es ist viel besser, wenn man wirklich mit einem Telefonat die Kosten um 5 Euro reduziert, als ein Leben lang von einer 50 Euro Reduktion zu träumen. Also wenn man es einfach wirklich macht und wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass zum Beispiel es Leute gibt, die dann auch vielleicht Probleme haben, einfach mal so anzurufen. Also so Cold Calling, wie man das so schön nennt im amerikanischen Sprachraum. Da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und da ist es halt super wichtig, einfach machen und ausprobieren. Also
ja, man kann da ja auch nichts falsch machen, das ist ja das Ding.
Definitiv.
Und bei mir war es anfangs immer so, gerade auch als ich angefangen habe dann zu arbeiten, ich habe es gehasst, ans Telefon zu gehen und dann mit den Leuten zu sprechen. Das war fürchterlich und das hat sich dann erst entwickelt und ich bin ja dann als Projektmanager in einer Agentur gewesen und hatte den ganzen Tag nur mit Kunden am Telefon zu tun. Dadurch wächst du ja auch, also du hast dann immer neue Herausforderungen, das heißt, Kunde will nicht, Kunde ist unzufrieden und dann musst du halt das so handeln, dass es trotzdem dann noch angenehm rüberkommt. Und das ist dann auch eine Schulung, die nimmst du dann mit und du behältst es dann auch bei. Also du hast es dann auch auf privater Ebene. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise im Interview mit den Leuten sprichst oder wenn du bei irgendeiner Hotline anrufst. Und ich versuche da immer möglichst seriös rüberzukommen und halt nicht mit der Tür ins Haus fahren, weil damit habe ich in meinem Leben zumindest viel mehr erreicht, als da auf die Kacke zu hauen.
Ne? Ja.
Und ich habe das zum Beispiel auch bei den Depotanbietern gehabt. Da habe ich teilweise echt Probleme gehabt. Dann rufst du da an, dann hast du da Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie da verkaufen oder was sie da machen. Und selbst in so einem Fall kann ich ja nicht sagen, du Lusche, was machst du da überhaupt? Weil das ist dann auch kontraproduktiv. Sondern auch hier, ne, es ist ähnlich wie beim Kabelanbieter oder beim Telefonanbieter. Da kann ich dann auch sagen, ja, ich habe jetzt so und so viele Probleme gehabt. Eigentlich wäre es ja gar nicht so schlecht, so eine kleine Kompensation zu bekommen. Wie sieht es denn mit Free Trades aus? Und das machen die. Da sind die jetzt auch nicht abgeneigt. Und das ist dann wieder sowas, wenn ich so ins Gespräch dann reingehe, dann kann ich eigentlich nur gewinnen.
Definitiv. Ja, das ist zum Beispiel jetzt mit den Free Trades ist eine Sache, die wusste ich bisher nicht. Also ich bin da so da nicht tief in der Materie drin. Mhm. Das ist schon wieder eine super Sache, werde ich mir merken. ich weiß nicht, das ist natürlich, ja, genau das, was du sagst halt. Das, was man ja auch in diesem Harvard-Konzept, jetzt sage ich es einfach mal, dieses so ein Verhandlungskonzept, das Stichwort hart in der Sache, weich zu den Menschen, ist das Stichwort da. Und freundlich bleiben und Probleme und Menschen voneinander trennen. Weil wenn man anfängt zu drohen oder halt sofort aggressiv wird oder so, dann gehen Leute in eine Abwehrhaltung. Das ist völlig normal. Und das würde ich genauso machen, würde jeder wahrscheinlich machen und würde sich dann denken, hör mal, wenn du mir jetzt blöd kommst, dann komme ich dir richtig blöd. Und das ist dann völlig unproduktiv. Mhm. Und man kann es ja auch anders formulieren. Also vor allen Dingen halt mit ein bisschen, sag ich mal, ja, hinzuziehen von Empathie, wenn man einfach mal sagt, ich denke, Sie können verstehen, dass ich jetzt gerade ein bisschen sauer werde, weil ich denke, wenn Sie in meiner Position wären, wären Sie auch nicht gerade sehr zufrieden damit, wenn mir dreimal mein Internet ausfällt oder so. Und dann, und selbst auf diese Weise kann man selbst mit dem Anwalt drohen, ohne dass es den Mensch persönlich halt quasi verletzt, dass man sagt, und ich hoffe, Sie können auch verstehen, dass ich irgendwann juristische Hilfe hinzuziehen muss, weil ich fühle mich langsam machtlos und weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Also selbst das wirkt dann nicht mehr gefährlich dann.
Ja, das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man damit rausnehmen sollte, dann aus diesem Gespräch, was wir jetzt führen. Ne? Und also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dann kann man wirklich nur gewinnen, egal bei was für Sachen man das jetzt anwendet. Und man hat eben auch nochmal eine andere Ebene. Ne? Man hat die Stimme dazu, man hat auch so den Ton. Oder der Ton macht ja bekanntlich die Musik. Wenn wir das jetzt mal im Internet sehen, ne? Deswegen gibt es da auch so viele Trolle, da ist es scheißegal. Mhm. Man hat eine gewisse Grundanonymität, man hat da nicht eine Kundennummer und einen Namen und eine Adresse, sondern man kann da halt seine komische Meinung dann rausposaunen, ohne dass irgendwas passiert. Und das hindert die Leute dann eben nicht, das zu schreiben im Internet. Aber
definitiv.
Auf telefonischer Ebene ist es dann nochmal was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade, wenn man sich dann irgendwie einen Namen geben lässt etc. oder so, dann hat man je persönlicher es wird, desto weniger möchte man da auch konfrontativ werden oder etc. Genau. Also es gibt ja auch einen Grund, warum Social-Media-Moderator von großen Seiten jetzt immer häufiger auch ihre Namen dazu schreiben. Ne? Ja. Also irgendwie, weil es dann halt persönlicher wird. Und je persönlicher die Antwort, desto weniger möchte man da auch trollen oder halt im schlimmsten Fall irgendwelche Hasskommentare oder so schreiben. Ja,
ich bekommen das ja immer hautnah mit. Also gerade wenn du so ein paar Banken folgst, dann siehst du natürlich auch, was für Leute stecken dahinter. Und wenn man sich dann mal die Kommentare so anguckt, also sowas würde ich nie im Leben bringen. Aber die Leute haben da eine Toleranzschwelle überschritten. Und man sieht es ja eben auch in der Gesellschaft. In der Gesellschaft setzt sich das ja fort. Wenn ich mir das jetzt bei den Fußballspielen angucke oder allgemein so das Aggressionspotenzial, wenn du in die Disco gehst oder so, da hat sich schon was geändert zum Negativen in den letzten Jahren. Aber trotzdem, also gerade im Internet, das ist teilweise unvorstellbar, was da für Scheiße geschrieben wird, wirklich.
Ja, ja, definitiv. Also also gerade so in Zeiten von Facebook und politische Spannungen und so, also das ist sehr erschreckend. Ja, und dann sind teilweise ja auch Leute, die, das ist ja auch immer sehr, ist ja auch absolut wahnsinnig, dass sie dann mit ihrem normalen Namen dann Sachen schreiben. Also auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also.
Ja, besonders lustig finde ich da die Seite von Kundendienst. Kennst du die?
Ja, das ist der Hammer.
Ja, so eine Fake-Seite. Und die beantworten dann immer Kundenfragen bei Facebook, bei allen möglichen großen Unternehmen. Ja. Und wie die dann ausrasten. Also das ist unfassbar. Ja. Aber es ist schon sehr amüsant auf der einen Seite, erschreckend auf der anderen.
Ja, ja, das ist auch interessant, um es wieder zurück auf das Thema zu bringen. Mhm. Also ich habe auch echt mal öfters das Gefühl, dass wenn man dann gerade mit Kundenservice spricht, dass die gerade wirklich, dass sie geradezu erfreut sind, wenn die mal jemanden haben, der nicht sofort losbrettert halt und irgendwie und so sich beschwert und eben halt nicht Problem und Mensch trennt, sondern den armen Willi da am Callcenter komplett fertig macht, der halt wirklich nichts dafür kann. Und es ist halt dann. Ja, da muss man einfach wirklich mal durchatmen und sich sortieren vor einem Anruf. Aber ich glaube, das machen die wenigsten leider, Punkt.
Ja, genau, das ist nämlich auch das Problem. Du hast in deiner ersten E-Mail an mich geschrieben, dich nervt besonders das ungleiche Spiel zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Inwiefern ist das so?
Das ist, was ich damit gemeint habe, ist zwei Sachen. Einmal, dass wenn man wieder jetzt in der Situation ist mit Telefonat und jetzt sagen wir mal jetzt wieder, sind wir wieder beim Mobilfunkanbieter, auch wenn die ganze Folge jetzt noch Mobilfunkanbieter, aber der Mann oder die Frau, die da gegenüber sitzt, die hat natürlich wegen ihres Jobs, ich würde mir jetzt schätzen, auch da möge mich wieder jemand korrigieren, vielleicht 100, 150 Gespräche am Tag und davon wahrscheinlich sehr viele Beschwerden und auch sehr viele Verhandlungen.
Ja.
Und als als normaler Endverbraucher, wenn man nicht gerade irgendwie bei der Polizei ist oder wenn man nicht irgendwo in einem Job arbeitet, wo man täglich verhandelt, dann kommt man da auf, weiß ich nicht, 10 Verhandlungen im Jahr vielleicht. Das ist natürlich dann einfach, man hat weniger Ahnung als natürlich das Gegenüber. Und deswegen, das ist die eine Sache, dass Unternehmen da viel mehr Erfahrung haben als der Verbraucher in Sachen Verhandlung. Das ist dann die Komponente halt des Telefons. Und das ist einfach eine Sache, die man einfach wegmachen kann, indem man es halt oft macht. Das ist auch die Message, die auch mal ganz besonders wichtig ist.
Ja.
Wirklich einfach, so oft es geht, verhandeln. Die andere Sache des ungleichen Spiels ist natürlich auch jetzt, wenn wir in einer Live-Situation sind, vor Ort, dass man sich in den Kontext des Verkäufers oder des Geschäfts begibt. Und da kann halt der Verkäufer die Rahmenbedingungen stellen. Und da passieren ganz viele Sachen, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen, warum Kunden kaufen und warum nicht. Und völlig auch unterbewusst situativ hergestellt werden, die man sich als Käufer natürlich gar nicht bewusst ist. Und man ist ja in der Höhle des Löwen, sage ich jetzt mal, und man muss da wach. Es klingt immer so ein bisschen, wie gesagt, jetzt so kämpferische Rhetorik. Wie gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht, aber man muss da schon mit wachen Augen durch die Läden gehen. Also als Beispiel, ich war auch mal, jetzt kann man schon fast sagen, ich habe mal den Fehler gemacht und war in einer Sparkasse, habe mich beraten lassen. Und das ist ja so eine Sache, die macht man, glaube ich, einmal im Leben. Ne? Ja. Und ist natürlich klar, dass man sofort einen Kaffee angeboten bekommt und sofort Smalltalk betrieben wird. Und ich möchte überhaupt nicht abreden, dass die Verkäuferin oder die in dem Fall die Bankmitarbeiterin, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die nicht auch so freundlich gewesen wäre. Also die war wirklich natürlich auch außerhalb ihres Jobs, war die sehr freundlich. Mhm. Aber es hat natürlich auch einen Effekt, dieses Kaffee bringen und Smalltalk halten, weil dann ist man natürlich, macht es einem viel schwieriger, seine Kondition mit einer gewissen Vehemenz durchzubringen, weil man ja vorher schon was bekommen hat. Und das sind so Kleinigkeiten halt, was ich mit diesem ungleichen Spiel meinte, was man einfach für sich reflektieren muss. Und da so ein bisschen wach sein sollte, was da so für Mittel der Beeinflussung halt gibt.
Ja, also ich habe ja jetzt sehr viel Geld beim Bankverkauf gelassen, leider Gottes. Das Positive ist aber, ich bin ja immer wieder dahin gegangen und über die Jahre habe ich dann eben auch gemerkt, Die kochen alle nur mit Wasser und kann deswegen auch sagen, ja, die haben ihre bestimmte Lisse und das ist egal, zu welcher Bank du gehst. Die kochen alle mit dem gleichen Wasser.
Ja.
Manche sind noch ein bisschen teurer als die anderen, aber du bekommst immer den Kaffee angedreht, du bekommst manchmal dann auch noch einen Keks dazu und mittlerweile ist es ja teilweise in den Banken schon so, du sitzt dann da und dann hast du einen Skype-Call mit einer Versicherung. Also du hast dann Bankverkäufer, Bankverkäuferin und dann nochmal über Laptop dann jemand von der Versicherung. Das ist mir halt bei einer Bank passiert und das war einzige Abverkaufsmasche. Aber zu dem Zeitpunkt war ich eben schon so weit, dass ich genau wusste, was er mir andrehen wollte, weil ich das schon hatte. Und das hat mich dann nochmal zum Nachdenken angeregt. Und ich meine, das war jetzt eine teure Weiterbildung, aber letztendlich hat sie dazu geführt, dass ich jetzt hier die Podcast-Interviews machen kann.
Ja.
Und von daher, dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich jetzt nochmal in solche Gespräche komme, kann ich ganz anders da mit umgehen und kann auch ganz anders argumentieren als jetzt vor ein paar Jahren. Aber die Übung gehört dazu. Und man sollte das vielleicht dann ab und zu auch mal telefonisch oder dann im Laden auch mal ausprobieren.
Definitiv. Ist dann halt das klassische Lehrgeld halt, ne? Genau. Es gibt Bücher, die können einem das Lehrgeld ein bisschen verkürzen.
Ja.
aber im Zweifelsfall ist es schon so.
Ja.
Also ich hatte auch in der Sparkasse, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, wie gesagt, jetzt komme ich auch wieder ins Labern, aber ich hatte in der Sparkasse aber eine Situation, dass dann auch der externe Berater dazu gekommen ist. Und er hat mir jetzt dann als erstes erzählt, welchen Sparplan er für seine Tochter hat, für seine frisch gerade geborene Tochter. Und das ist mir erst dann nachher so aufgefallen, also das ist ja so krass persönlich und so, wie soll ich sagen, freundschaftlich schon so eine Information oder so, dass man, ja, das ist dann so umschmeichelnd, dass klar, natürlich, der Mann, der mir das so erzählt hat, der war mir natürlich sofort sympathisch, sehr sympathisch. Und das war mit Sicherheit auch kein großer Zufall. Auch ich will ihm auch nicht in Abrede stellen, dass er wahrscheinlich nicht privat auch sympathisch ist, aber das war dann so, ja, wie gesagt, mit der Tochter und so. Das ist eine Information, die gibt man nicht zufällig raus, ja.
Nee, die sprechen sich auch ab. Also ich hatte das bei dem Bankverkäufer, der mir am meisten Geld abgeluchst hat. Weil ich das eben habe geschehen lassen. Aber bei dem war es so, die hatten da ein System, die waren alle sehr jung und der hat dann immer schon eingeplant, der Termin geht 2 Stunden. Nach einer Stunde haben wir über meine Versorgungslücke und so weiter gesprochen. Und dann kam sein Kollege, der saß dann auch schon vor der Tür, ohne dass er mir vorher Bescheid gegeben hatte, von der Versicherung dazu. Und dann haben die beiden auf mich eingeredet, ja, wir haben hier noch die Hausratsversicherung, wir haben hier noch die Berufsunfähigkeitsversicherung, wir haben hier noch das und jenes. Und wir haben ein Baukastensystem und je mehr ich nehme, umso günstiger wird es. So, das haben sie mir dann erklärt. Und wenn du 2 Leuten gegenüber sitzt, hast du schon mal eine ganz andere Verhandlungssituation und du fühlst dich eingeengt. Und das wird dann schwierig. So, und dann kam, ja, und die Versicherung, die ist so gut, die haben wir natürlich auch. Und letztens ist mir eine Kamera vom Kumpel runtergefallen, als wir abends auf einer Party waren und die war kaputt und die Versicherung hat anstandslos gezahlt. Und die denken sich halt diese Geschichten aus, einfach damit es ja wirklich real wirkt.
Ja.
Wie mit dem Sparplan der Tochter. Und du reagierst halt als Kunde dann auch ganz anders. Und,
definitiv.
Und das kannst du dann aber auch umdrehen, wenn du halt weißt, wie die Leute agieren, welche Maschen da zugehören. Und da kann man ja auch wieder Bücher lesen, wo diese Verhältnisse häufig dann auch erläutert werden und was man auch dagegen machen kann.
Ja, definitiv.
Ja. Jetzt sind wir schon bei den Büchern. Vielleicht magst du mal kurz erklären, welche Bücher dir auf deinem Weg da zum Verhandlungsgeschick am meisten geholfen haben.
Also das erste Buch ist gar nicht, also jetzt ganz direkt mit dem Verhandlungsgeschick, das geht eher halt jetzt in die zweite Kategorie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, über das ungleiche Spiel. Das ist das Influence von Robert Cialdini. Das ist der englische Titel. Das ist ja auf Deutsch die Prinzipien auch der Beeinflussung. Und da geht es vor allen Dingen halt um Verkaufstaktiken. Also er hat, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber für mich und auch, ja, also für mich ist es zeitlos. Er hat halt Prinzipien aufgedeckt, die er studiert hat. Also er ist Verhaltenspsychologe oder Verkaufspsychologe, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber er hat auf jeden Fall darüber studiert, was bringt Leute quasi dazu, sich dementsprechend zu verhalten in gewissen Situationen. Also da gibt es zum Beispiel halt das Prinzip des Reciprocity, also dieses Gegenseitigkeit, das ist, da fällt zum Beispiel das Kaffeebringen drunter, dass man, das gibt's ganz zahlreiche Studien, dass man, wenn man einen Gefallen getan bekommt, dass man diesen Gefallen unter allen Stunden und Umständen erwidern möchte, zum Beispiel. Dann gibt's Liking, das Prinzip, also Gefallen, Sympathie, dass man, das ist ja auch so ein bisschen das Verkaufsgespräch, wenn man denjenigen nett findet, dann möchte man den nicht enttäuschen.
Ja.
Dann gibt's Consistency, also das Durchgängigkeit. Das ist zum Beispiel, wenn ich jemandem einen Titel gebe, zum Beispiel ich sage, du bist auch wirklich extrem zielstrebig oder so. Und dann bekommt er quasi einen Ruf von mir auferlegt, dem er dann gerne, also jetzt fiktive Person, dem er dann auch entsprechen möchte. Oder halt, es gibt verschiedene Bereiche, wo es dann so ist. Und da sind super, super interessante Beispiele in dem Buch, wie man auch irgendwie, also in Amerika ist es ja zum Beispiel erlaubt, Fundraising per Telefon zu machen. Das ist in Deutschland ja verboten.
Ja.
Da gibt es ja das Fernmeldegesetz, oder ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist das in Amerika erlaubt. Und die fangen zum Beispiel mit der Frage an, wie geht's Ihnen heute? Und dann sagt man ja meistens, ja, mir geht's gut. Und ja, wenn es Ihnen gut geht, es gibt ganz viele Menschen, denen geht's nicht so gut. Und wollen Sie nicht ein bisschen spenden? Und das sind halt so Fragen, also es ist eine total, total naive Frage, offen auf den ersten Blick, aber halt total hat einen Sinn halt. Ja, also das Buch ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte.
Das packe ich in die Shownotes.
Genau. Für die, die gut Englisch sprechen können, ist ein super Hörbuch, also ist auch vom super Sprecher bei Audible. da kriege ich kein Promo-Geld leider für das Buch, aber ist wirklich sehr gut. Von Influence von Robert Cialdini. Das zweite Buch ist von Roger Fisher, das Harvard-Konzept. Das ist so ein, ja, ein Klassiker der Verhandlungsführung, kann man sagen. Das habe ich ja gerade schon genannt, das Grundprinzip, hart in der Sache, weich zu den Menschen, die Dinge voneinander trennen. Das wird dann nochmal sehr detailliert aufgeklärt und ist ein super, super Basisliteratur für, um da in die Materie zu gehen.
Hast du noch welche?
Ich hätte noch ein letztes. Das ist von dem indisch-amerikanischen Autor Ramit Sethi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber das werdet ihr auch in den Shownotes dann sehen, die Schreibweise. Das hat den sehr sehr reißerischen Titel I Will Teach You to Be Rich. Den Titel hat er hinterher auch bereut, weil das irgendwie sehr platt klingt halt. Ne?
Ja.
Das Buch ist auch schon 10 Jahre alt, aber das geht unter anderem auch nochmal richtig gut auf diese Alltagsverhandlungen ein. Und von dem habe ich mich sehr inspirieren lassen, was diese wiederkehrenden Zahlungen angeht und da auch den richtigen Ton zu treffen. Das ist da sehr gut beschrieben.
Das gibt es aber nur auf Englisch, ne?
Das gibt es ja nur auf Englisch, tatsächlich. Ja,
also und der hat ja auch einen eigenen Blog, wo man auch nochmal drauf schauen kann.
Genau, der hat einen super Blog, da gibt es sehr viele Informationen kostenlos und ein paar Sachen gegen Geld, davon würde ich jetzt erstmal abraten. Ich habe ich selbst habe noch nichts da gekauft, ich habe immer nur alles kostenlos konsumiert, bis auf das Buch. und das ist super Ressource für alle Sachen halt, auch wenn man sich nebenberuflich selbstständig machen möchte.
Ich werfe jetzt nochmal einen Kurs in unser Interview rein. Und zwar gibt es Kurse von Argumentorik. Das ist einer der besten Speaker Europas. Der wohnt in München, heißt Vladislav Yachtschenko. Und die Kurse, die verkauft er über seine Argumentorik-Seite, aber auch über Udemy. Und die gibt es teilweise für 10 bis 20 Euro. Und da gibt es auch so ein Verhandlungstraining. Das habe ich mir auch gekauft. Die Kurse sind sehr empfehlenswert. Und da kann man eben auch nochmal so ein bisschen Verhandlungsführung und so lernen. Und das kostet jetzt nicht mehr als ein Buch. Und von daher kann man da mal schauen, ob man lieber so diese Bildsprache dann auch dazu haben möchte oder dann eben das Buch mit Verhandlungstaktiken. Da ist ja jeder anders gepolt.
Definitiv. Bei Udemy gibt es auch einen super Kurs von Vanessa von Edwards. Die hat ja macht da viel mit Körpersprache und Body Language. Ist auch auf Englisch alles, leider. Und ich glaube, im Moment ist ja Udemy auch ich glaube, jeder Kurs für 10 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob das bei der Ausstrahlung immer noch ist, aber es ist sehr gefährlich für den Geldbeutel auf jeden Fall. Und das ist auch ein super Kurs, den kann ich auch nochmal den Link zuschicken. Der ist, also da geht es auch nochmal, wie gesagt, ja, um Körpersprache bei Verhandlungen auch.
Ja, genau, die hat Wladislaw Jatschenko auch. Der hat 10, 15 Kurse, da ist alles mit dabei und mir gefallen die echt gut.
Cool.
Und wenn man da ein bisschen Geld sparen möchte, dann bucht man halt über Udemy, ansonsten kosten sie halt schon 79 Euro.
Stimmt, ja.
Ja, da muss man dann schauen. Ja, ich würde sagen, drehen wir den Spieß zum Ende des Interviews nochmal ein wenig um.
Mhm.
Denn wenn jetzt jeder Geld sparen möchte, dann hast du natürlich immer ganz viele Leute, die dann auch die Leidtragenden sind. Und du als Musiker weißt es natürlich auch. Bei Spotify bist du davon betroffen, dass die halt keinen Gewinn machen, weil die Leute nicht dafür zahlen wollen oder viele Leute nicht dafür zahlen wollen. Und dadurch ist eine Band oder ist auch ein Musiker nicht mehr anständig bezahlt. Muss man ja ganz, ganz ehrlich sagen. So, und wenn du jetzt als Musiker sagst, ja, man muss da versuchen zu handeln, ist es dann auf der anderen Seite nicht ein Teufelskreis?
Also, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Ja. Und also bevor ich kurz auf die Musik noch eingehe, muss man auch nochmal ganz klar sagen, es gibt natürlich definitiv Bereiche, bei denen man also nicht verhandeln sollte und auch nicht sparen sollte. Mhm. Das ist, ob das jetzt das Fleisch vom Discounter ist, was man, das möchte ich jetzt keinem auch in seinen Lebensstil reinreden, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen.
Ja.
Ob es Klamotten von Primark sind oder irgendwelcher, also so ja, billiger Elektroschrott irgendwie, der dann nach 3 Tagen kaputt geht. Also ja. Das ist klar, das ist dann halt diese Geiz ist geil Mentalität, die natürlich völlig auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird, ob es auf Tieren ist oder anderen Menschen, anderen Ländern, die da zu schrecklichen Bedingungen produzieren. Also das ist ganz klar, dass da hört natürlich der Spaß auf und da sollte man auch nicht sparen.
Mhm.
Und zum Thema Musik, ja, das ist klar, also Streamingdienste ist natürlich ein Problem. Ich nutze selbst Spotify und bin da quasi auf beiden Seiten. Einerseits als Leidtragender, weil ich mit meinen Kompositionen da sehe ich ja nichts von. Also gibt es überhaupt also gibt's quasi gar kein Geld über Spotify. Selbst ich habe ja auch professionelle Sachen gemacht und das selbst da kommt nichts bei rum. Jetzt muss man natürlich auch ganz klar sehen, das ist dann natürlich auch nicht erst nur seit Spotify so. Ne? Das ist natürlich ein Problem, was es schon vorher gab. Und Spotify ist ein Auswuchs des gesamten Problems des digitalen Angebots halt und der völlig neuen Etablierung von Kauf- und Hörgewohnheiten, die sich ja auch mit Apple und iTunes etc. eingestellt haben.
Ja.
Das hat natürlich total zu einem inflationären Angebot von Musik geführt und dadurch natürlich im Einzelnen zu einer Abwertung des jeweiligen, also zu einer Abwertung in der Wertschätzung einfach. Mhm. Das ist ganz klar. Und ich habe es mir früher so schön geredet für mich selbst. Ich habe gesagt, ich habe jetzt einen schönen Plattenspieler und habe mir dann gedacht, ja, ich mache ein Spotify-Abo für die Alltagsmusik und die Künstler, die ich unterstützen möchte, davon kaufe ich mir jetzt Vinyl.
Mhm.
Und das habe ich wirklich keinmal gemacht.
Keinmal?
Wirklich keinmal gemacht. Also das ist also ganz schlimm, oute ich mich auch jetzt hier. Das fängt aber auch vor allen Dingen damit zusammen, ja, beziehungsweise ich habe es tatsächlich gemacht, aber dann halt mit so Fleetwood Mac-Platten, da sieht auch der Künstler nichts mehr von.
Mhm.
Und genauso ist es halt auch bei Spotify bei mir. Ich stream also zu 90% die alten Klassiker von Fleetwood Mac bis alles, bis R&B aus den 70ern. Ich würde ganz stark bezweifeln, dass die Künstler da sowieso irgendwas von sehen, wenn es da jetzt gestreamt wird.
Ja, es kommt immer darauf an. Also die ganz Großen verdienen damit ja schon. Aber wenn ich jetzt höre, dass so ein Bryan Adams 1200 Euro oder Dollar im Jahr mit seinen Streaming-Angeboten bei Spotify verdient, das ist ja der absolute Witz. Da kann kein Mensch von leben.
Definitiv.
Und dieser digitale Wandel wird halt zu einer großen Herausforderung für viele Branchen, also nicht nur Musik, sondern auch die Banken. Ne? Und
klar,
da muss man dann eben schauen, wie kann man das Angebot so umdrehen, dass die Künstler trotzdem was davon haben. Spotify geht ja den richtigen Weg. Also die haben ja beispielsweise auch diese Konzertangebote und Konzerthinweise von den Künstlern, die man gehört hat. Die bekommt man dann praktisch in Spotify angezeigt. Man bekommt sie teilweise auch per E-Mail. Man kann das ja auch verknüpfen.
Genau.
So, dann geht man dann da halt hin, kauft sich ein T-Shirt, dann haben die Künstler dann auch wieder mehr davon. Man muss es halt nur machen, ne? Und Ich kenne halt sehr, sehr viele Leute, die das auch nicht einsehen, für Spotify jetzt Geld zu zahlen. Die haben dann die Werbung dann da drin. Aber rein theoretisch würde ich sofort sagen, weg mit diesem Angebot, weil das schadet eigentlich allen. Und diese Geiz ist geil Mentalität, die hat man ja überall. Ich meine, ob das nun jetzt beim Thema Bloggen ist oder beim Podcasten, wenn man da jetzt ein bisschen Werbung dann davor hat, da wird dann immer diskutiert, aber es wird gar nicht gesehen, was für ein Aufwand dann dahinter steckt. Ist bei der Musik ja genauso. Ja. Und durch diese Mentalität, die hat man dann schon in der DNA drin, nö, ich zahle nichts mehr, aber andererseits geben sie 40 Euro für einen völlig überteuerten Handyvertrag aus. Mhm. Und da fehlt so ein bisschen die Relation, das ist zumindest meine Meinung. Und da sollte sich jeder halt selber mal hinterfragen.
Definitiv. Ja, also ist natürlich einfach ein Problem, was da ist. Und jetzt, wo dann, ja, keine Ahnung, jetzt Bild oder so mit ihrem, oder viele Zeitschriften anfangen mit dem Paid-Content online ja auch und so, da habe ich für mich noch nicht abschließend die Frage beantwortet, ob das jetzt so super ist. Also ich habe noch nie, glaube ich, irgendwie einen Artikel freigeschaltet für Geld oder so. Also hat bei mir funktioniert das noch nicht irgendwie. Das weiß ich nicht, ob das jemand anders macht. Also und gerade als Musiker, ja, da muss man halt wirklich kreativ werden, was ja dann Gott sei Dank eine Kernkompetenz von Musikern ist. Mhm. Und da muss man dann, also ich kenne viele Freunde, die ja natürlich so auf Crowdfunding gehen und ja, einfach sagen, Leute, wenn ihr ein Album haben wollt, also das macht sich nicht von alleine und vor allen Dingen finanziert sich das nicht von alleine, dann wird halt Crowdfunding gemacht. Und da hat Amanda Palmer, die Sängerin von, jetzt habe ich den Namen nicht, aber die hat da einen super TED-Talk zugegeben. Können wir auch vielleicht mal in die Show Notes packen. Mhm. Und die hat dieses Buch geschrieben, The Art of Asking. Mhm. Auch wieder englischsprachig. Und da geht es genau eigentlich um das Thema, wie gehen Musiker eigentlich heutzutage damit um, dass es kein Geld mehr für CDs gibt. Und sie hat den Weg einfach gewählt. Ja, The Art of Asking. Sie hat ihr Publikum einfach gefragt, hör mal Leute, ich brauche Geld zum Musik, zum Leben, ich bin Musikerin, wie kriegen wir das zusammen hin? Mhm. Und die hat halt eine unglaublich loyale Fanbase, also die schläft halt auch bei ihren Fans auf dem Sofa und alles so, das ist eine richtige Familie und das ist dann halt so dieses Geben und Nehmen, was der Idealfall ist, dass man sagt, ich gebe euch was, meine Kreativität stelle ich euch zur Verfügung, davon muss ich aber leben können. Mhm. Das alte Mäzentum, wo dann früher irgendwie Bach oder Mozart von den Königshäusern quasi finanziert worden sind, das wird heute dann, die Aufgabe wird übernommen von den Einzel, von der Crowd.
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch Musiker, die unterstütze ich dann durch solche Crowdfunding-Geschichten. Und die bieten dann im Gegenzug bestimmte Sondereditionen an oder ich habe jetzt auch diverse CDs, wo mein Name dann im Booklet steht und dann kaufe ich das natürlich und dann will ich den auch unterstützen und ich habe ja dann auch was davon. Ja. Und also ich bin jetzt seit 4 Jahren zahlender Spotify-Kunde und habe mir aber trotzdem immer wieder CDs gekauft. Das ebbt jetzt so langsam ab, weil ich einfach von den Hörgewohnheiten komplett bei Spotify bin. Aber trotzdem kaufe ich mir auf den Konzerten dann T-Shirts, fahre durch die Weltgeschichte zu Konzerten und versuche die Bands dann eben so zu unterstützen. Aber viele machen das ja dann gar nicht. Die gehen dann halt vielleicht einmal im Jahr zu AC/DC oder zu Guns N' Roses, zahlen dann 120 Euro und kaufen da dann für 50, 60 Euro ein T-Shirt. Aber gut, das würde ich jetzt nicht machen. Das ist einfach zu groß und das ist mir zu kommerzig.
Ja, wenn man vor allen Dingen an einer brodelnden urbanen Subkultur interessiert ist, dann geht's halt nicht. Wenn man halt nur das oberste 1% finanziell unterstützt, sondern ich meine, man darf halt nicht vergessen, das ist viel Zeit, die da reingeht und das ist mittlerweile ist das dann Musik oder Kunst, die jenseits des Mainstreams stattfindet, ist da ein teures Hobby geworden einfach. Also fast sehr zeitaufwendig ist, also genau, also man wird halt viel mehr in die Live-Schiene ja gedrängt, wobei natürlich auch nach wie vor die Künstler gerne live spielen, würde ich jetzt mal vermuten, aber man muss einfach live spielen. Früher konnte man sich vielleicht ein bisschen aussuchen, aber man muss einfach live spielen, um davon leben zu können. Beziehungsweise davon leben können tatsächlich auch wirklich die wenigsten dann. Das ist so ein anderes Thema dann. Mhm. Also selbst Leute mit Major-Deals, die können davon manchmal nicht leben.
Ja, denn die gehen dann halt jedes Jahr auf Tour, ne?
Ja.
Das ist dann die Kehrseite. Aber ich war jetzt auch vor kurzem auf einem Konzert von 2 Bands, die sind jetzt 2 Monate lang durch Europa getourt. Und der Eintritt hat, Also wir durften uns das aussuchen, ob wir 6, 7, 8, 9 oder 10 Euro zahlen Eintritt. Da hat die Band nicht viel von. Und wenn du kein T-Shirt kaufst, dann verdient die Band gar nichts daran. Und das ist schon hart. Also es ist echt ein hartes Leben. Und der Sänger von denen, der hat in den USA auch keine Wohnung oder kein Haus mehr. Krass. Weil er einfach nicht zu Hause ist, das ganze Jahr auf Tour, um leben zu können davon.
Ja.
Und das ist schon hart.
Ja, und das ist dann immer die Kehrseite. Und dann kommt natürlich öfters das Gegenargument, dass da Leute sagen, ach ja, ist ja selbst gewählt, ist ja selbst ausgesucht und der macht ja auch dafür das, was er machen möchte. Mhm. Aber ich finde, das Argument, es greift halt auch viel zu kurz, weil wenn man sich mal die extreme Seite der anderen Seite vorstellt, wenn diese ganze urbane Szene, die es halt wirklich mit kompletter Selbstaufgabe durchziehen, wenn die komplett weg wäre, was bleibt denn dann übrig? Dann haben wir wirklich nur noch diesen Einheitsbrei. Und das, also das kann ja wirklich keiner wollen. Und deswegen kann man da nur wirklich den absoluten Hut vorziehen vor Leuten, die sagen, weißt du was, eine Wohnung ist mir egal, ich gehe jetzt hier auf Tour. Und selbst wenn man in dem Fall jetzt nicht Fan von dieser einen Band ist, aber diese Grundhaltung, die ist absolut unterstützend wert. Ja.
Ja, und das sind halt auch Geschichten, die darf man dann bei dem, ich möchte im Monat viel Geld sparen, nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, deswegen wollte ich da unbedingt nochmal drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, man muss da so ein bisschen abwägen und dann für sich selber die Entscheidung treffen. Und ich denke, dann steht man auch dahinter.
Definitiv. Und es kommt immer darauf an, ob es jetzt ein Riesenkonzern wie Amazon im Audible-Fall oder irgendwie ein Mobilfunkanbieter oder ist es halt irgendwie der kleine Laden um die Ecke halt. Ja. Ne? Das ist immer dann, muss man für sich abwägen und mit seinem Gewissen nochmal checken. Genau.
Sehr gut. Dann lass uns nochmal auf dich zu sprechen kommen. Legst du denn persönlich auch Geld an oder fängst du jetzt damit an? Wie ist es bei dir?
Ja, also die kurze Antwort ist ja. Und die längere ist halt, ich habe ja auch mit angefangen jetzt dieses Jahr, in Klammern erst, und bin da im passiven Lager wie der Finanzvisier quasi. Ja. Und ja, ich bin jetzt echt froh. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen Überblick über meine Konten habe und bin da ganz, ganz spießig in ETFs investiert, in Monatsraten und bin übrigens total dankbar für dein total super Interview mit Tim Schäfer. Also wenn du den noch, also wenn Tim Schäfer, wenn du das hörst, also es war absolut, also dieser, dass ich über dich auf diesen Mann gestoßen bin, ist echt super. Also ich lese den so gerne, seine Art zu schreiben und so, und das ist Wahnsinn. Also das war absolut super Interview, und der hat auch noch mal ein bisschen so mich in dem Weg auch bestärkt und genau, also lange Rede, kurzer Sinn, die monatliche Sparrate mit ETFs. Und das ist so mein Weg jetzt.
Ja, das freut mich zu hören. Also Tim Schäfer ist auch ein Unikum. Also den gibt es auch nicht zweimal. Und ich meine, das, was er erzählt, erzählt er jetzt ja auch schon seit Jahren. Und das ist, wiederholt sich ständig. Mhm. Aber gerade dieses Dogmatische, ich muss das immer wieder erzählen, immer wieder. Jetzt hat er ja auch diverse Leser, die er vorstellt. Und andere Beispiele aus den USA, die es geschafft haben. Aber irgendwann ist es dann fest verankert im Kopf. Und ich habe jetzt Bodo Schäfer gelesen, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Mhm. Und es geht ja in eine ähnliche Richtung. Da ist es auch dogmatisch immer, man darf keine Schulden machen, man muss Geld anlegen. Jetzt mal unabhängig von der Person Bodo Schäfer, aber trotzdem, man kann so viel aus diesem Buch von ihm mitnehmen und kann es dann auch umsetzen. Und bei Tim Schäfer ist es halt ähnlich. Es spornt einen an, immer dran zu bleiben. Und selbst wenn die Krise kommt, dann kommt die Krise halt, dann mache ich halt weiter und ich mache weiter.
Ja, also ich weiß, bei der ersten Krise, die kommt, dann lese ich zuerst Tim Schäfer. weil das ist wirklich so, oder ich meine, ihr erzählt ja auch davon, dass es halt, oder auch gerade jetzt hier der Albert Warnecke, also das ist ja auch eine schöne, Absicherung ist das falsche Wort, aber zumindest auch ein bisschen beruhigend, dass man weiß halt, der Worst Case, der ist aussitzbar und zumindest so lange, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Und das ist super. Und gerade bei diesen Home-Stories, die da Tim Schäfer veröffentlicht, das ist natürlich absolut ein super Zug, weil man beim Lesen auch echt das Gefühl hat, wenn das jetzt irgendwie jetzt im letzten Fall war es dann ein Briefträger, der halt wirklich dann sein Briefträgereinkommen hat und eine Frau hat, die auch nicht sehr viel verdient, aber dann mit wirklich den Zahlen aufgelistet und dann mal das Gefühl bekommt, hör mal, also du musst jetzt nicht dein riesen absolutes Mondgehalt zu haben, um anzufangen, sondern es geht halt wirklich bescheiden los und in kleinen Schritten, und Kontinuität zahlt sich aus. Ne? Ja. Und ja, das ist halt sehr ermutigend.
Ja, und vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, ich meine, Tim Schäfer bringt ja viele amerikanische Beispiele. Mhm. Und ich habe ja jetzt vor kurzem auch einen Artikel über das Rentensystem in den USA geschrieben, sehr ausführlich. Und da lohnt sich dann eben auch nochmal so ein Blick, um zu sehen, wie es da auch mit den Steuersystemen und der, den Steuern allgemein auf diese alternativen Altersvorsorgeprodukte ist, weil die haben ein komplett anderes System. Und wenn man das kennt, dann kann man eben auch versuchen, auf irgendeine Art und Weise die Regierung hier dazu zu bringen, mal darüber nachzudenken. Aber momentan ist halt die Geldanleger-Community noch viel zu klein, als dass sie eine Lobby hätte. Aber es wächst immer stärker, und da müssen wir halt schauen, in welche Richtung es geht.
Definitiv. Und vor allen Dingen halt, dass gerade jetzt, wenn ich an so ein, ich meine, ja, das ist ja wahrscheinlich als Punkmusiker kein Geheimnis, dass man so eher im linken sozialen Spektrum verortet ist. Klar. Aber wenn man dann natürlich so ein, dann die daran hört, ja, die aus Kapitalerträgen, die Steuer von 25%, die ist viel zu niedrig und so, das mag natürlich dann wirklich dann für eine Frau Klatten von BMW und so. Das ist natürlich, ist das ungerecht und so. Aber halt die Lobby halt der Bescheid einen Kleinanleger, die da ja genauso mit Probleme mitbekommt, wenn die Steuer jetzt erhöht wird, dann das ist natürlich total, also diese Lobby muss dann gehört werden, dass man sagt, Leute, hier versuchen gerade Leute privat vorzusagen, und wenn das jetzt auch noch quasi von falscher Seite mit falschem sozialem Hintergrund auch noch angegangen wird, also da muss es irgendwie eine Lösung finden, die genau, also wie du gerade schon gesagt hast, die Stimme der Kleinanleger muss auf jeden Fall lauter werden.
Ja, und ich glaube, das ist die wichtigste Geschichte. Und jetzt dieses Wahlkampf-Blabla, was man da ständig dann jetzt hat bis zur Bundestagswahl, das ist einfach nur eine leere Phrase an die andere rangepackt. Ja. Und da muss man wirklich mal schauen, wie sieht es 2030 aus? Ne? Also die Renten werden so oder so sinken, und ich muss mehr Steuern auf das Vermögen, was ich mir jetzt aufbaue, bis dahin zahlen. Ja. Und das steht in keinem Verhältnis. Und das ist in den USA halt wesentlich besser umgesetzt, meiner Meinung nach.
Ja, ja, klar. Dann gibt es natürlich in Deutschland die Sozialhilfe und die ganzen Sachen, also noch in Anführungsstrichen und hoffentlich immer noch bald. Ja, also was du gesagt hast, ist, da muss dann auch an die bescheidenen Anleger dementsprechend gedacht werden.
Genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Word Shuffle.
Oh, jetzt bin ich aufgeregt.
Das ist alles ganz, ganz entspannt. Jetzt haben wir ja genug debattiert über Verhandlungsgeschick. Jetzt kommen wir mal zu den angenehmeren Themen. Und am Beginn möchte ich mit Knüppelrosi.
Oh ja, das ist meine Punkband, die... Ja, also da kann man es lebensphilosophisch auch ableiten. Das alte Punk-Prinzip, etwas nicht zu können, ist noch lange kein Grund, es nicht zu tun, lässt sich auf viele Bereiche des Lebens übertragen.
Okay, wie lange gibt es die Band schon?
Das ist, ich glaube, im vierten Jahr. Und wir spielen immer noch sehr regelmäßig maximal ein Konzert im Jahr.
Ein Konzert nur im Jahr?
Oh. Also, ja, wir sind da also alle... Das ist ein, ja, wie gesagt, das ist ein ganz klares Spaßprojekt. Aber es dieses Jahr hoffentlich, wir bewerben uns jetzt für das Punk, nicht, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Punk im Pott ist, glaube ich, in Oberhausen, um die Weihnachtszeit ist ja immer das. Und da bewerben wir uns jetzt, weil die haben jetzt neuerdings eine Bühne für die Newcomer-Punk-Bands, obwohl wir keine Newcomer mehr sind. Aber da hoffen wir, über den direkten Draht zu Alex Schwers noch hinzukommen.
Okay, dann bleiben wir gleich mal da und nehmen den nächsten Begriff, das ist Ruhrpott.
Oh ja, also Ruhrpott ist die Heimat, und ich bin, also ja, biografisch lebe ich mein ganzes Leben lang im Ruhrpott, und das ist einfach Authentizität und eine richtige, die richtige Note. Ja, asozial ist das falsche Wort, das will ich auch keinem zu nahe treten, aber zumindest eine sehr erfrischende Direktheit, die quasi aber noch eine andere Direktheit ist als irgendwie als Hamburger oder Berlin. Das ist nochmal noch ein bisschen rotziger, die Direktheit dann. Aber ja.
Bisschen punkiger.
Bisschen punkiger, genau.
Okay. Der nächste Begriff ist Rhetorik.
Ja, also Rhetorik ist, wie hat man so schön gesagt, Rhetorik ist nicht alles, aber ohne Rhetorik ist alles nichts. Nein, es ist also ein spannendes Thema, gerade halt, wenn es in die Bereiche geht, wo es dann also irgendwie schwarze Rhetorik geht, wo es dann Richtung Manipulation geht, ist einfach total spannend, was da quasi, was da zu lesen gibt, welche Tricks und alles es gibt, und beschäftige ich mich gerne mit, ja.
Okay. Dann kommen wir zu einem nächsten Begriff. Frieda Gold ist es.
Oh, das ist ja auch ein Teil meiner Biografie. Mhm. Da habe ich von 2009 bis 2011 Keyboard gespielt und war eine super Zeit. Ich habe wirklich einmalige Erfahrungen gemacht mit, sei es jetzt irgendwie in der Schweiz vor unglaublich genialer Kulisse an einem See vor Shakira irgendwie den ersten Ton auf dem Klavier zu spielen und also oder eine Tour mit Kylie Minogue und ich habe J.R. Ewing von der wunderbaren amerikanischen Kultserie habe ich J.R. Ewing getroffen.
Von Dallas, genau.
Und auf dem Radiopreis in Bremen. Also super geile Zeit einfach und nehme ich sehr viele Erinnerungen mit. Punkt, bin aber auch froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist.
Warum? Zu anstrengend das Leben, oder?
Ja, genau, also ein bisschen zu unstet, zu anstrengend, zu einnehmend, für wenig andere Aktivitäten neben der Musik noch und sehr zeiteinnehmend und sehr anstrengend und das hat dann für den Zeitraum gepasst, aber jetzt bin ich froh, dass es auch erstmal nicht ist.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten, hängt vielleicht auch noch ein bisschen mit deinen Aussagen zusammen, das ist Glück.
Ja, das ist natürlich jetzt der ganz große Begriff, ne? Ich habe letztens noch bin ein riesen Heinz Strunk-Fan und der hat in seinem Hörbuch Die Zunge Europas letztens noch gesagt, Glück ist positiver Cashflow. ich würde es nochmal anders sagen, also Glück ist für mich Kontrolle über das, was ich das Gefühl von Kontrolle über die Sachen, die um mich herum passieren und in mir passieren und vor allen Dingen die Aussicht auf eine optionsreiche Zukunft. Also möglichst abwechslungsreich und viele Dinge. Das erzeugt bei mir unglaubliches Glück.
Okay. Dann kommen wir zu meinem Standardbegriff. Du darfst jetzt selber mal sagen, welcher es ist.
Oh, jetzt hast du mich natürlich komplett erwischt. Ne? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie bis zum Ende höre. Aber,
was? Du hörst das Wordshuffle nicht?
Doch, habe ich sonst immer gehört, aber da hast du mich jetzt komplett erwischt, weil das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Müsste ich jetzt raten. Das,
ja,
hast
rate
mich jetzt
erwischt. Rate mal. Also machen wir mal so ein bisschen umgedrehtes Interview.
Rockmusik
vielleicht. Ja, ah, das war doch ganz einfach.
Das war dann unterbewusst abgespeichert.
Ja, okay, ja. Was fällt dir dazu ein?
Oh ja, Rockmusik ist der, ist der Bruder von Punk und ist,
nicht so rotzig. Ist mir
nicht so rotzig, genau. Und vielleicht ist das dann, wenn Punk Ruhrgebiet ist, ist Rockmusik vielleicht Berlin und höre ich aber auch wirklich extrem gerne, ja.
Okay, dann kommen wir zum nächsten, das ist der vorletzte Begriff und das sind die Neider.
Oh, Neider. Ist eine lebenslange Praxis, sowohl mit Neidern umgehen zu können, wobei ich nicht jetzt unbedingt wüsste, dass ich so viele habe, aber vor allen Dingen halt, ist es, glaube ich, eine absolut natürliche Reaktion und man muss es einfach, also auch, dass man selbst Neid empfindet, aber man muss es einfach komplett lernen, damit umzugehen und es hat mal ein schlauer Mensch gesagt, der Vergleich ist die Wurzel des Unglücks, ja, und wenn man glücklich sein will, muss man sich nach unten vergleichen. Und wenn man unglücklich sein will, muss man sich nach oben vergleichen. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen im Neid impliziert. Also ist eine lebenslange Praxis, damit umzugehen.
Du haust aber da ein paar Zitate raus. Mein Gott, André.
Ja, ich habe viel in Bücher investiert.
Ja, man hört das. Ich habe jetzt noch einen Begriff für dich. Hast du vor kurzem erst längere Zeit gemacht, und zwar Reisen.
Genau, also ich war jetzt kürzlich mit einer Jugendgruppe, mit einem aus deutschsprachigen und bosnischen Jugendlichen war ich auf ja, mehr oder weniger Europatour bis nach Bosnien und haben in Deutschland angefangen, haben da geprobt, haben Musik gemacht und haben dann ein Musikprogramm erarbeitet und so bis nach Bosnien gefahren. Das war absolut super und sehr erfahrungsreich und sehr erfüllend und auf der anderen Seite aber auch total anstrengend natürlich, weil in Bosnien waren dann auch 37 Grad und es war eine sehr lange Autofahrt und ja, da könnte ich jetzt schon wieder jemanden zitieren, aber Cheryl Strait hat mal ja gesagt, die Reise ist immer nie so richtig entspannt, aber die Erinnerungen sind halt immer wert, ne? Und das passt da auch total. Und grundsätzlich zum Thema Reisen, wenn meine Freunde das jetzt hören, also die sagen, oh, André, du bist ja gar nicht so ein großer Reiser, aber das ist natürlich so, ich bin echt sehr langsam, was das Reisen angeht, extrem langsam und entdecke halt die Welt ganz im Schneckentempo und hab noch nie irgendwie einen Sprung über einen Teich gemacht zu Amerika oder so. Ich bin da sehr langsam und ich hoffe, dass das irgendwann nicht mich die Zeit einholt dann und dass ich das Tempo dann, irgendwann muss ich das Tempo wahrscheinlich anziehen.
Das ist sehr empfehlenswert, weil da nimmst du dann natürlich auch sehr, sehr viel mit. Also wenn ich jetzt überlege, die Reisen, die ich jetzt allein in diesem Jahr gemacht habe, die haben mich auch schon ein Stückchen weitergebracht.
Das glaube ich sofort, definitiv. Ja, und darauf macht, deswegen sollte man es auch machen, halt für sich selbst, ne? Nicht, weil man damit angeben kann, sondern weil man halt selbst reift, ja.
Genau. Das wäre jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. André, vielen Dank für das sehr interessante Interview. War für mich auch mal was komplett anderes, also abseits der Reihe und den unabhängig von den normalen Wie-lege-ich-an-Interviews, auch wenn es auch vorkam. Aber von daher habe auch vielen Dank für die E-Mail, die du mir geschrieben hast und ich glaube, das ist jetzt eine runde Sache geworden.
Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall wirklich herzlich, dass du dann den Geistesblitz hattest, mich hier einzuladen auch und fand es total spannend und absolut, ja, ich würde schon fast sagen wiederholenswert, aber das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Ich fand es super, auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie es ankommt und da lassen wir uns dann mal überraschen.
Ja, super. Sehr schön.
Alles klar, dann mach's gut.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war das Interview mit André Pittelkau. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar iTunes-Bewertungen für dich. Und zwar fange ich an mit Yo Feely und er oder sie schreibt: Tim Schäfer, schräger Typ mit super Ansichten, mit einer der besten Folgen, die Nummer 69. Weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Die nächste stammt von Tome K87 und er schreibt: Thunderstruck. Servus, lieber Finanzrocker. Endlich habe ich es geschafft, das alte MacBook einzuschalten, um dir die absolut verdiente 5-Sterne-Bewertung zukommen zu lassen. Ich bin überzeugt, finanztechnisch bereits ganz gut aufgestellt zu sein. Trotzdem findest du immer wieder interessante Themen, bei denen ich und sicher auch viele andere immer etwas Neues mitnehmen können. Gerade die völlig unterschiedlichen Interviewgäste erzeugen eine angenehme Abwechslung und Themenvielfalt. Meine Lieblingsfolgen sind aktuell die letzte Folge mit Tim Schäfer und die Folge über den Dividendenadel mit Christian Röhl. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und freue mich riesig auf jede neue Folge. Liebe Grüße aus Mannheim, Thomas. Ja, Thomas, vielen Dank für die tolle Bewertung. Und man sieht wirklich, die Folgen mit Tim Schäfer und mit Christian Röhl, die kommen sehr, sehr gut an. Und hier die zwei Bewertungen, die zeigen das natürlich. Die letzte, die ist jetzt ein bisschen länger, die stammt von Mein Name ist schon vergeben. Und er schreibt: Super Investment in die Asset-Klasse Zeit. Nach längerem Konsumieren deines Podcasts möchte ich deine Podcast-Bewertung auch mit einem Stück Lob unterstützen. Dein Podcast ist super interessant, deine Gesprächspartner genau die richtigen und die vielen Gespräche vermitteln sehr wertvolles Wissen. Deine Folgen haben genau den richtigen Mix an theoretisch fundiertem Wissen auf den Punkt kommen und die Themenauswahl passt ebenso. Ich finde es sehr erfreulich und beeindruckend, dass ihr euch in der Community der finanziellen Bildung so engagiert und auch gegenseitig unterstützt. Das hilft mir als Hörer, leicht ergänzende Meinung und Wissen einzuholen und das große Bild zusammenzubauen. Konstruktive Kritik habe ich leider gar nicht, auch wenn ich hier gerne mit Ideen aushelfen würde. Danke für die vielen gut investierten Stunden des Zuhörens beim Sport, im Flieger oder der Bahn. Weiter so. PS, es ist erschreckend und überraschend, wie dieses Thema fatal vernachlässigt wird, beziehungsweise man sich viel zu lange fast blind der Finanzindustrie und ohne Hinterfragen hingibt. Daher kann man deine Investition in unsere finanzielle Bildung nur unterstützen. Ja, mein Name ist schon vergeben. Ich danke dir herzlich für die sehr lange Bewertung. Und genau deswegen mache ich ja eben auch den Podcast und versuche auch diesen Themenmix, so wie wir heute die Folge hatten mit André, die ja auch ein bisschen was anderes war, einfach damit es interessant wird und man unterschiedliche Blickwinkel dann auch mal beim Thema finanzielle Bildung betrachtet. Ja, ich bin damit am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Die nächste Folge erscheint dann wie gewohnt in 2 Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mach's gut, bis denn. Ciao. We'll be right back.